Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Professorin Nicola Buhlinger-Göpfert, die Co-Vorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands. Hallo nach Pforzheim oder wo auch immer Sie gerade sind, Frau Buhlinger-Göpfert.
Hallo Herr Gerloff, ja, ich bin in Pforzheim in der Tat.
Ja, Frau Buhlinger-Göpfert, wir haben den 2. Oktober. Gestern kam die Meldung von Ihnen, Sie machen den Monat zum Power-Monat für die HZV. Braucht die HZV jetzt schon Werbesprüche wie das neueste Waschmittel mit der Powerkraft wird's noch weißer oder wie auch immer? Ist das nötig, da jetzt Werbekampagnen zu starten? Müssen Sie die HZV pushen, damit sie weiter sich verkauft? Oder was ist der Grund für diese Aktion?
Naja, Werbung ist zum einen natürlich immer gut, aber genau das Gegenteil von dem, was Sie jetzt beschrieben haben, ist eigentlich der Fall. Wir kommen aus einem enormen Wachstum. Die HZV leuchtet. Wir haben im letzten Quartal knapp 300.000 Patientinnen und Patienten neu in die hausarztzentrierte Versorgung, nur in den Vollversorgungsverträgen eingeschrieben. Und das zieht sich auch durch die letzten Quartale und ist ein klarer Trend. Und aus dieser Situation heraus, die uns selber mitreißt und empowert, haben wir uns entschlossen, nochmal jetzt im Oktober den Power-Monat HZV bundesweit auszurufen und rechnen mit weiteren starken Einschreibungen.
Die Einschreibung in die HZV ist ja immer eine Sache zwischen Ärztin oder Arzt und Patient oder Patientin. Wie machen Sie das in Ihrer Praxis? Man will dem Patienten ja eben keine Waschmaschine oder kein Waschmittel verkaufen. Wie gehen Sie da vor?
Na, grundsätzlich, muss ich ganz leicht korrigieren, ist die Einschreibung in die hausarztzentrierte Versorgung eine Sache zwischen Versicherten und seiner Krankenkasse.
Ja, das stimmt.
Wir sind nur Mittler dieses Projekts. Und ich glaube, das ist ein Projekt, was wir guten Gewissens in unseren Praxen auch vermitteln können und das auch tun. Also wir weisen in den Praxen, so mache ich's, konsequent auf die Vorteile der hausarztzentrierten Versorgung hin. Und die HZV hat ja unbestritten Vorteile sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch für die Patientinnen und Patienten als auch für die Kostenträger. Und das kann man hier sehr stark vertreten, auch in den Sprechzimmern. Darauf weisen wir hin. Sie sind besser versorgt, insbesondere chronisch Kranke. Ne? Sie kennen die Quintessenz der Evaluation, chronisch Kranke leben länger, wenn sie in einem Hausarztvertrag eingeschrieben sind. Die lässt sich in den Sprechzimmern sehr, sehr gut vermitteln.
Es hat ja jetzt auch gerade neue Studien oder neue Untersuchungen gegeben. An Niedersachsen, glaube ich, hatte der Hausärzteverband Zahlen, dass die Impfung auch stärker in Anspruch genommen wird. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, das haben Sie richtig wahrgenommen. Es gibt eine hausarztzentrierte Versorgungsstudie aus Niedersachsen zu den Impfungen. Und zwar haben da AOK, in dem Fall auch die KV und der Hausärzteverband in Niedersachsen, letzte Woche die Evaluation ihres Vertrages vorgestellt. Und da konnte in der Tat gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Grippeschutzimpfung zu erhalten, bei den HZV-Teilnehmenden um 36% höher ist als bei Nicht-Teilnehmenden. Ähnliche Ergebnisse sehen wir für die Impfung gegen Herpes Zoster. Da sind es 38%, also etwa identisch. Und auch Früherkennungsuntersuchungen wie Hautkrebs-Screenings, Darmkrebsvorsorgen, die werden bis zu 52% häufiger in Anspruch genommen. Also da sehen wir doch das, was wir auch in der Vergangenheit schon in anderen Studien, Versorgungsforschungsstudien auch gesehen haben, dass wir in der HZV eine bessere Primärprophylaxe, also klassisch bei den Impfungen haben, aber auch eine bessere Sekundärprävention mit Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen. Das haben wir schon in der 15 Jahre HZV-Evaluierung aus Baden-Württemberg nachweisen können.
Ja, ich erinnere mich. Dann, wie sieht es denn aus mit den Zahlen? Also Sie hatten eben gesagt, 300.000 netto im letzten Quartal mehr Einschreibungen. Beim Hausärztinnen- und Hausärztetag hatten Sie gesagt, Sie wären kurz vor der Schallmauer 10 Millionen. Das heißt, ja, dann, das ist ja schon ganz schöner Batzen, der da auch über die Hausarztverträge versorgt wird. Wie ist denn so der Trend? Glauben Sie, dass Sie diese Schallmauer dann bald durchbrechen werden?
Das glauben wir in der Tat. Es ist völlig korrekt. Wir sind bei 10 Millionen, Herr Gerloff. Und das ist, muss man auch mal sagen, lange kein Lokalprojekt mehr, wie es ja vielfach immer noch wahrgenommen wird. Wir sind fast 10 Millionen Versicherte. Das ist deutlich mehr, als die PKV hat. Und über die private Krankenversicherung wird meiner Wahrnehmung immer ganz viel gesprochen, über die haushaltszentrierte Versorgung immer noch zu wenig. Und es ist eben für viele Praxen auch eine wichtige Säule einfach in Bezug auf Sicherstellung. Also hier in Baden-Württemberg, wenn ich auch meine Praxis und die der Kolleginnen und Kollegen im Qualitätszirkel, den ich suche, so ansehe, dann hängt ein Großteil der hausärztlichen Sicherstellung in der Fläche inzwischen an der haushaltszentrierten Versorgung. Und die Zahlen geben uns recht. Das ist ein Projekt, was jetzt endlich auch bundesweit in einem starken Aufwärtstrend ist.
Es gibt ja nicht nur einen Hausarztvertrag. Und am Anfang war ja so dieses Credo immer Abrechnung auf dem Bierdeckel mit einer Pauschale statt ganz vielen Einzelleistungen. Jetzt haben wir vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Hausarztverträge gibt es allein in Baden-Württemberg mit verschiedenen Kassen. Da muss man ja auch den Überblick behalten. Das ist manchmal so ein kleines Argument, was man so hört von Hausärztinnen oder Hausärzten, dass sie sagen, ja, also das ist mir eigentlich zu kompliziert. Also kein Bierdeckel, sondern wenn, dann schon 15 Bierdeckel oder so. Wie gehen Sie das Problem an? Versuchen Sie, die Verträge möglichst dann doch einheitlich zu gestalten, damit man nicht sich bei jedem Patienten wieder neu einstellen muss? Oder wie werden Sie damit fertig?
Ja, da sprechen Sie natürlich ein Problem an, was man jetzt auch nicht wegdiskutieren kann. Die Kassen sind miteinander im Wettbewerb und stets bemüht, wie man so schön sagt, die Vorteile ihrer Krankenkasse auch in bestimmten Features, auf die sie eben fokussieren, sichtbar zu machen. Und wir haben da einen Wettbewerb unter den Kassen, den können wir nicht ganz ausblenden, aber das muss ja auch gar nichts Schlechtes sein. Wir versuchen, und es ist auch, gelingt auch zunehmend besser, natürlich die Verträge zu vereinheitlichen, in zum Beispiel der wichtigste Punkt, eben die Strukturen, Qualitätspauschalen, die P1. Ne? Das gelingt uns zunehmend auch, und wir haben jetzt einen neuen Vertrag mit der Technikerkrankenkasse, mit der IKK, und im Technikervertrag ist erfreulicherweise jetzt eben gelungen, eine Strukturqualitätspauschale erstmalig einzuführen. Wir haben da den Innovationszuschlag auch weiterentwickelt. Also wir sind mit den Kassen fortwährend in der Vertragsgestaltung, in der Vereinheitlichung und versuchen natürlich zu berücksichtigen, wo die Interessen der Kassen auch an den HZV-Verträgen sind. Das ist auch legitim. Das ist ja gerade das, was wir in der haushaltszentrierten Versorgung in der Ursprungsidee gemacht haben, dass wir uns jenseits vom Geld verteilen, als Leistungserbringende mit den Kostenträgern zusammengesetzt haben und uns überlegt haben, wo wollen wir denn hin in der Versorgung? Wie gestalten wir eine gute Primärversorgung? Das ist eigentlich die Uridee der haushaltszentrierten Versorgung, die ja international auch schon lang stattfindet.
Was gibt's da Besonderes in den Neuerungen da beim IKK-Vertrag?
Beim IKK-Vertrag, ja, wenn es sich so kleinteilig interessiert, das ist ja vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörenden.
Genau, zu kleinteilig wollen wir. Genau, es geht vor allen Dingen so ein bisschen die wichtigsten Trends, die es da in den neuen Verträgen gibt. Können Sie da vielleicht was sagen? Es gibt mehr Pauschalen, gibt es vielleicht wichtige Einzelleistungen, gibt es bestimmte Dinge, wohin es geht?
Ja, die wichtigsten Trends jetzt bei den Vertragsneuentwicklungen, das sind IKK und TKK, da kann man sagen, die Verträge fördern eine bessere hausärztliche Versorgung durch neu eingeführte Vergütungen, zum Beispiel von Hausbesuchen, aber auch von Versorgungsassistenzen, also von der Vera. Dann dringen wir auf die P1, haben jetzt erstmals mit einer Struktur- und Qualitätspauschale abgeschlossen, also das ist die Pauschale, über die die Bereitstellung überhaupt der hausärztlichen Versorgung finanziert wird. Wir bauen in beiden Verträgen sehr stark auf Pauschalierungen. Und wir machen mit immer mehr Kassen einfach hier gemeinsame Sache. Dass man bereit ist, knapp 10% mehr Vergütung zu zahlen, zeigt, dass auch immer mehr Kostenträger jetzt den Wert der hausarztzentrierten Versorgung erkannt haben.
Mhm. Es wird ja zurzeit in der Diskussion um das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz über die Entkoppelung des Honorars vom Quartal und vom Arzt-Patienten-Kontakt in jedem Quartal diskutiert. Wie weit sind Sie da bei der HZV eigentlich schon gekommen?
Ja, das ist ja die klassische P1, ja. Also die Struktur- und Qualitätspauschale. Das ist, haben wir in Baden-Württemberg seit 15 Jahren schon in der HZV implementiert. Das will ja weg von der Idee der Hamsterradmedizin. Ne? Draußen sind ja in der ganzen Republik Hamsterräder am Laufen. Zum einen in den Praxen laufen die Hamsterräder. Das hat was mit der Vergütungssystematik zu tun, dass eben Arztkontakte eben auch stattfinden müssen, um betriebswirtschaftlich eine Praxis zu führen in der Regelversorgung. Und wir haben natürlich eine Hamsterradmedizin in der Inanspruchnahme durch die Patientinnen und Patienten. Also ein völlig ungesteuertes System. Und da sind wir international einzigartig. Deutschland leistet sich ein völlig, also außerhalb der freiwilligen haushaltszentrierten Versorgung, ein völlig ungesteuertes Gesundheitssystem.
Also da sind Sie praktisch Vorreiter, haben sich aber da noch nicht so ganz durchsetzen können in Richtung Regelversorgung. Mal sehen, was dabei rauskommt beim Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Glauben Sie, dass da noch was kommt in diesem Jahr?
Naja, Sie haben schon gesagt, wir sind Vorreiter, wie wir das in der HZV oft sind. Wir sind der Innovationsmotor im Gesundheitssystem. Wir spielen die Ideen rein, ob das jetzt die Idee der Struktur- und Qualitätspauschale ist, der P1 weg vom Quartalsdenken, raus aus dem Hamsterrad, oder ob das eine stärkere Fokussierung auf den Teamgedanken ist, auf die Interprofessionalität. Das wird ja zukünftig nur so funktionieren. Also wenn man sich auch die internationale Entwicklung, aber auch die Trends in Deutschland, die ja darauf jetzt einzahlen, auch entstanden sind aus dem ökonomischen Druck, dann sehen wir doch, wir brauchen mehr interprofessionelle Versorgung. Wir brauchen mehr Ambulantisierung. Und das sind Themen, das können Sie nur mit einem starken Primärarztsystem auch umsetzen. Und ein starkes Primärarztsystem, da haben wir ein Angebot, Herr Gerloff, da haben wir die HZV. Und da nehmen wir doch mal das, was da ist. Das erkennen jetzt auch zunehmend, glaube ich, die Kostenträger, dass es nur innovativ nach vorne geht in einer gemeinsamen Versorgungsgestaltung, wo ich einen strategischen Partner auch brauche, der sich mit mir gemeinsam überlegt, in welche Richtung wollen wir gehen. Dann ist man beim Hausärztin und Hausärzteverband richtig und bei der HZV richtig.
Hilft Ihnen eigentlich ein Honorarabschluss wie dieses Jahr, um neue Ärzte für die HZV zu gewinnen?
In unseren Verträgen. Also wir haben in unseren hausarztzentrierten Verträgen jetzt weitestgehend plus 10% über viele Verträge mit den Kostenträgern verhandelt. Das hilft natürlich schon ein Stück weit. Es ist ein Instrument. Also ich finde es ganz spannend. Es gab ja ein Gutachten, das IGES-Gutachten im Auftrag des GKV-Spitzenverbandes, wo man sich Gedanken gemacht hat, sehr detailliert, sehr kleinteilig, wie es gelingen kann, mehr Nachwuchs in die hausärztliche Ebene zu bekommen. Und da wurden viele Analysen gemacht. Und natürlich ein Outcome ist eine faire Bezahlung. Aber es gibt auch viele, viele andere Stellschrauben, die man braucht, um mehr hausärztlichen Nachwuchs zu generieren. Zum Beispiel die Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte im System scheint eine ganz starke Stellschraube zu sein für die Jugend, ob sie sich für den Beruf der Hausärztinnen und Hausärzte entscheidet.
Okay.
Und da sieht man, die Studie hat Deutschland mit anderen Ländern wie der Schweiz, Österreich, die Niederlande verglichen. Und dort gibt es deutlich weniger hausärztliche Nachwuchssorgen. Und die Analyse war, das hängt auch an der Rolle der Hausärztinnen und Hausärzte dort im System. Da haben sie nämlich eine zentrale Steuerungsfunktion.
Das heißt auch, dass junge Ärztinnen und Ärzte, die eine Praxis übernehmen, die machen fast immer mit bei der HZV, ist das so? Kann man das so
in
sagen?
In Baden-Württemberg ja und im Bundesgebiet zunehmend. Also wir sehen ja plus 300.000 neu eingeschriebene Versicherte. Die fallen ja nicht vom Himmel. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen, die die einschreiben. Und wir sehen natürlich auch bei der Jugend ein großes Interesse am System erstmal. Also was gibt es? Wie orientiere ich mich? Wir sind natürlich auch vom Verband her sehr stark jetzt fokussiert auf die Nachwuchsarbeit, haben neue Foren gegründet in den letzten Jahren, ein Forum Angestellte, ein Forum Weiterbildung. Wir haben in Baden-Württemberg ein Projekt, das ist die First Five Akademie, die sehr großen Zulauf hat. Da haben wir Wartelisten auf die Plätze. Da können Sie sich in den ersten 5 Jahren nach der Facharztweiterbildung für Allgemeinmedizin bewerben, bekommen ein Mentoring vom Verband und Hilfestellungen bei der Praxisgründung. Da tun wir viel als Verband, was darauf einzahlt, mehr hausärztlichen Nachwuchs zu gewinnen. Erstmal überhaupt fürs Fach und natürlich auch für die hausarztzentrierte Versorgung, das ist klar.
Gut, das wäre vielleicht genug zum Thema HZV, obwohl man darüber natürlich noch viel weiter auch noch sprechen könnte. Der Monat Oktober ist...
An mir soll es nicht liegen, Herr Gerloff. Das ist eines meiner Lieblingsprojekte, weil ich auch wirklich dran glaube, dass es die bessere Idee ist. Also wenn irgendwo wirklich Innovation drin ist, dann ist es in der haushaltszentrierten Versorgung. Wir fokussieren sehr stark jetzt mit Happy auf den Teamgedanken, ohne den es nicht mehr gehen wird, weil wir einfach diesen Ressourcenmangel auch haben und weil wir davon überzeugt sind, dass die Zukunft der hausärztlichen flächendeckenden Versorgung eine Teampraxis ist, ne? Mit interprofessionellen Mitgliedern im Team, die uns helfen, unterstützen, die Versorgung überhaupt noch leisten zu können. Aber Sie wollten woanders hin, höre ich raus.
So ist es. Der Power-Monat Oktober ist ja gleichzeitig auch der Power-Monat für die beginnende Impfkampagne. Also die ersten Impfsprechstunden habe ich mitgekriegt, die werden jetzt schon mal anberaumt in Hausarztpraxen. Es gibt ja dieses Jahr nicht nur Influenza- und Corona-Impfungen, sondern auch noch RSV. Wo drückt in Sachen Impfung die Hausärzte und Hausärztinnen im Moment der Schuh?
Ja, der Schuh drückt an mehreren Stellen, wenn Sie so wollen. Wir warten natürlich immer noch auf Kombinationsimpfstoff, Grippe, Corona. Wir warten auf Einzelgebinde. Wir haben immer noch die Sechser-Vials bei der Corona-Impfung. Das erfordert im Hintergrund natürlich einen hohen Organisationsaufwand. Der Schuh drückt auch beim Kommunikationsaufwand. Es wird für die Patientinnen und Patienten zunehmend unübersichtlicher. Jetzt sollen sie sich auch noch RSV impfen lassen. Es gibt eine Empfehlung der STIKO, da ist aber mit den kassenärztlichen Vereinigungen noch nichts verhandelt. Also es gibt keine Abrechnungsziffer im EBM. Wir müssen privat rezeptieren, privat verrechnen. Das ist natürlich alles in der Saison, wo die Praxen ja wie seit längerer Zeit sowieso schon am absoluten Limit arbeiten. Eine Versorgungsleistung, die wir fast nicht mehr erbringen können.
Also gut, Sie können ja nach GOR abrechnen. Das ist ja auch nicht so fremd eigentlich, oder? Also das macht man.
Das können wir schon machen, nur dafür brauchen wir halt auch Ressourcen. Das müssen wir erstmal dem Patienten erklären, warum er jetzt was bezahlen muss in seiner völlig neues System. Ne? Also darauf will ich raus, dass machen kann man viel. Und natürlich wissen wir auch, wie man eine GOR-Rechnung schreibt. Die sind im hausärztlichen Bereich nicht besonders hoch. Das ist da anders, als wenn sie jetzt orthopädisch oder kardiologisch versorgt sind. Aber wir können natürlich GOR-Rechnungen schreiben. Nur dafür brauchen wir Ressourcen, die wir im Moment kaum haben.
Die Sechser-Vials sind ja schon ein Problem. Immerhin, wenn mal eine oder zwei Dosen weggeschmissen werden, dann kräht eigentlich kein Hahn danach oder ist da doch noch so eine inhärente Regressangst dabei?
Naja, schön ist das hier nicht. Also Sie sprechen mit jemandem aus der schwäbisch-badischen Grenze.
Oh ja.
Ich bin ja Wagnerin. Also mir tut es schon weh. Ich meine, überall sonst haben wir natürlich Reglementierungen. Ich bin so groß geworden auch im System, dass ich kosteneffizient versuche zu arbeiten. Das tut einem ja schon weh, wenn man da so ein Ding aufmacht und da schmeißen sie die Hälfte weg. Also Da hätte ich mir schon gewünscht, dass die Industrie da jetzt langsam in der Entwicklung hinterherkommt und uns jetzt geeignetere Instrumente in die Hand gibt. Man muss es auch, wenn man es halbwegs kosteneffizient machen möchte, muss man es halt organisieren. Dann schauen sie halt, an welchem Tag kann ich 6 Patienten auf einmal einbestellen oder in welcher Stunde. Das ist ja auch nicht so, dass wir da rund um die Uhr nur mit Impfen beschäftigt wären. Das machen wir ja quasi nebenbei, wie wir es immer schon getan haben. Wir haben vor der Corona schon bundesweit 15 Millionen Menschen jede Grippesaison geimpft, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat. Das haben wir völlig geräuschlos getan. Jetzt impfen wir die Corona noch dazu, demnächst RSV. Gürtelrose ist auch eine zunehmend nachgefragte Impfung. Und das alles müssen wir den Patientinnen und Patienten erklären. Wer kriegt wann was? Wofür ist das gut? Wo muss ich aufpassen? Wer braucht es nicht? Also das sind alles natürlich hausärztliche Kommunikations- und Organisationsleistungen, die wir nicht mehr so ganz gut abgebildet sehen, auch in der Honorierung.
Gibt es denn inzwischen in allen KVen die Impfvereinbarung, die man braucht für die Corona-Impfung? Sie haben ja eben angesprochen, bei der RSV-Impfung fehlt das noch. Da müssen Sie privat dann zum Teil rezeptieren, aber auch dann abrechnen. Aber gibt es das für die Corona-Impfung bundesweit oder wie ist da der Stand?
Das ist natürlich Sache der regionalen KVen, da zu verhandeln. Da können wir als Verband wenig zusagen.
Gut, ich glaube, RSV-Impfung läuft an, sobald die Impfvereinbarungen da sind. Die Corona-Impfung läuft schleppend wegen des Organisationsaufwands. Die Influenza-Impfung wahrscheinlich wie jedes Jahr ohne Probleme. Die Maschine läuft, die Maschine Hausarztpraxis, ist auch kein merkwürdiger Vergleich. Und am liebsten wäre es Ihnen wahrscheinlich, wenn dann die Kombinationsimpfung möglichst bald auch kommt, damit man den Aufwand da ein bisschen reduzieren kann. Ist das so?
Korrekt. Das wäre uns natürlich am liebsten. Und ich fand Ihren Vergleich gar nicht so schlecht. Tatsächlich sind ja die Hausarztpraxen der Maschinenraum der Versorgung. Wir sind die Primärversorgung, die Basisversorgung leisten. Ohne die geht's nicht.
Das ist doch das richtige Schlusswort. Frau Professorin Buhlinger-Göpfert, vielen Dank für die Powerstunde zur HZV. Eher 30 Minuten, nicht mal ganz waren es. Und für die Informationen jetzt zur Impfung im Herbst und im Winter. Mal sehen, wann Sie dann die Schallmauer 10 Millionen durchbrechen mit der alternativen Regelversorgung, wie Sie die HZV ja auch nennen. Alles Gute für Sie.
Alles Gute für Sie, Herr Gerloff. Bleiben Sie fit und munter. Tschüss.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.